Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Roman einer Widerständigen. Heute geht es im Büchermarkt um das Buch »Der Weg zur Grenze«. Geschrieben hat es die deutsch-jüdische Autorin Grete Weil 1944 und 1945 in ihrem Versteck in Amsterdam. Jetzt, über 70 Jahre später, ist »Der Weg zur Grenze« erstmals veröffentlicht worden. Außerdem erklärt Clemens Meyer, warum wir unbedingt Klassiker wie Novalis lesen müssen. Und so viel sei verraten, er hat gute Argumente. Und wir öffnen das 15. Türchen unseres Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur Adventskalenders. Am Mikrofon ist Nora Karches. Grete Weil. Das ist der Name einer deutsch-jüdischen Autorin, deren Werke in der DDR verlegt worden sind und in Westdeutschland lange nahezu unbeachtet blieben. Wie Anne Frank schrieb Grete Weil untergetaucht in Amsterdam, ihr erster zwischen 1944 und 1945 entstandener Roman »Der Weg zur Grenze« ist jetzt veröffentlicht worden. Grete Weils Erfolg beruhte lange auf der Erzählung »Ans Ende der Welt« aus dem Jahr 1949 und auf ihrem Roman »Meine Schwester Antigone«. Der hat ihr 1980, da war sie bereits 74 Jahre alt, spät die literarische Anerkennung gebracht. Ob ihr Debütroman »Der Weg zur Grenze« den späteren Büchern ebenbürtig ist? Christoph Harker.
Was schreibt eine junge Frau, die jederzeit damit rechnen muss, in ihrem Versteck aufgespürt und umgebracht zu werden? Die bayerische Jüdin Grete Weil, untergetaucht in Amsterdam, schrieb hier 1944-45 ihren ersten Roman »Der Weg zur Grenze«. Ihr Schreiben erscheint dabei als Akt einer Selbstbehauptung, die sie für sich zum Programm erhoben hatte. Bereits im Oktober 1941 notierte sie:
»Der Widerstand, die große Aufgabe«.
Ihre Entschlossenheit stellte Grete Weil auch als Angehörige der Widerstandsbewegung unter Beweis. Doch nicht etwa das wurde zum Gegenstand ihres ersten Romans. Die Handlung spielt vielmehr Anfang der 30er Jahre, vor allem in Deutschland. In einer Rahmenhandlung treffen zwei flüchtige Bekannte im Februar 1936 zufällig am Münchner Hauptbahnhof im Zug aufeinander. Die Jüdin Monika Merton und der Lyriker Andreas von Kornides. Zugleich prallen Welten aufeinander. Die junge Frau empört sich innerlich über ihr feinsinniges Gegenüber, den behüteten deutschen Dichter.
»Ich werde dich aus der Ruhe reißen«, dachte Monika, »dass dir Hören und Sehen vergeht. Denkst du, wenn du von früh Verstorbenen schreibst, an die Gequälten, die Ermordeten in den Konzentrationslagern? Hast du schon einmal von Dachau gehört? Du bist ja taub gegen die Schmerzensschreie, ebenso taub wie die anderen alle. Denn wenn du um dies alles wüsstest und es hinnehmen würdest, ohne zur Waffe zu greifen, dann, Andreas, ist es nicht weit her mit deiner Menschlichkeit.«
Wie hier fragt Grete Weil in ihren Werken immer wieder, wie sich Deutsche angesichts des Unrechtssystems und besonders der Judenverfolgung verhielten. Am Zielort treten die beiden Reisenden den Weg zur Grenze spontan wie halbherzig gemeinsam an. Nur Monika hat keine Wahl, will sie überleben, muss sie flüchten. In einer verschneiten Hütte, in der sich die beiden vermeintlichen Skitouristen verbergen, enthüllt sie ihrem Begleiter ihre Lebensgeschichte. Diese steht lange in einem eigentümlichen Kontrast zur zugespitzten Fluchtsituation. Etwas langatmig ausgebreitet wird die Entwicklung Monikas als einer modernen jungen Frau aus liberalem bürgerlichen Hause während der Weimarer Republik. Familie, Studium, berufliche Emanzipation als Fotografin, Affären, Verzweiflungen, Lebensstationen in München und Berlin. Erst indem das Politische zunehmend in diese Welt einbricht, bekommen die Schilderungen eine stärkere Relevanz. Monika erweist sich als parteilose Linke. Dazu gehört die kritische Wahrnehmung des Kommunismus ihrer Freunde.
»Ihr seht genau die Fehler in den Ideologien der anderen. Aber an euren eigenen Fundamenten kommen euch keine Zweifel.«
Die akute Bedrohung durch die Nationalsozialisten ist ab März 1933, selbst in Bayern, nicht länger abzutun. Erst werden Monikas Freunde zu Verfolgten, dann ihre Familie. Bemerkenswert ist, dass bereits die kaum bekannten antijüdischen Exzesse in Verbindung mit dem Hitlerputsch von 1923 als Vorboten der Nazizeit in Erinnerung gerufen werden. Der Wegzug aus München aufs Land, wo Monika mit ihrer großen Jugendliebe Klaus, nunmehr als Ehepaar, lebt, bringt eine nur trügerische Sicherheit mit sich. Hier sind beide am Aufbau einer Reformschule beteiligt, bis diese ins Visier der NS-Behörden gerät. Damit werden die Schikanen und der Terror zum beherrschenden Thema des Romans und führen zurück an seinen Ausgangspunkt. Die Notwendigkeit zur Flucht. Zahlreiche biografische Entsprechungen lassen Grete Weils Roman teilweise als Fiktionalisierung der eigenen Geschichte und der ihres Cousins und späteren Ehemanns erscheinen. Edgar Weil war im Juni 1941 in Amsterdam verhaftet und im KZ Mauthausen umgebracht worden. Für sich hält Grete Weil fest:
So sitze ich viele Stunden auf der Treppe, ein Heft auf den Knien, und schreibe. Schreibe eine Liebesgeschichte. Schreibe Edgars und meine Geschichte, die ich verfremdet und aus der Atmosphäre des Autobiografischen gehoben habe.
Der Herausgeberin ist nicht ganz zu folgen, wenn sie in ihrem Nachwort etwas vage schreibt, Grete Weils Roman »Der Weg zur Grenze« sei einzigartig in der deutschen Literatur. Wahrscheinlich war auch dieses Panorama der frühen 30er Jahre zuallererst ein keineswegs ungewöhnlicher Versuch einer Selbstvergewisserung einer Exilautorin über die Entwicklungen, die sie zur Flucht getrieben hatten, und zugleich ein von der Seele schreibt. Doch weniger wäre wohl mehr gewesen, und das Buch leidet an einzelnen Szenen, die kolportagehaft und unglaubwürdig wirken. 1949 erschien mit Grete Weils erster Publikation »Ans Ende der Welt« ebenfalls eine Liebesgeschichte mit brutalem Ende. Eingeflossen waren ihre eigenen unmittelbaren Eindrücke in der Hollandse Schaubürg. Aus dem einstigen Amsterdamer jüdischen Theater, nun Sammellager für Juden, konnte sie selbst 1943 fliehen. In ihrer Erzählung geht es um zwei holländische jüdische Familien, die dort ihrer Deportation ins KZ Westerbork und dann nach Polen entgegensehen. Darin erzielt die Autorin eine dichte, bedrohliche Eindringlichkeit, die der Weg zur Grenze nur teilweise besitzt.
Christoph Harker besprach Grete Weils Debütroman »Der Weg zur Grenze«. Herausgegeben hat das Buch Ingwild Richardson, von ihr stammt auch das Nachwort. C.H. Beck Verlag, 384 Seiten, 25 Euro.
Adventskalender.
Ich bin Miriam C., Literaturredakteurin bei Deutschlandfunk Kultur, und ich verschenke dieses Jahr »Aufklärung«, den aktuellen Roman von Angela Steidele. Jauchzet, frohlocket. Bei den Eröffnungstakten von Johann Sebastian Bachs berühmtem Weihnachtsoratorium, bei diesen aufsteigenden Trompeten und herabstürzenden Geigen, da klingeln Fans doch sofort die Ohren. Aber wer hat eigentlich die Libretti zu diesem opulenten, sechsteiligen Werk für Soli, Chor und Orchester geschrieben? Angela Steidele enthüllt in ihrem Roman, es war Johann Sebastians älteste Tochter, Katharina Dorothea Bach. Über die ist, im Gegensatz zu ihren berühmten Brüdern, kaum etwas überliefert. Doch Steidele ergänzt die Geschichte ohnehin um die ein oder andere fiktiv-feministische Wendung. Nicht nur Katharina Dorothea Bach hatte nämlich größeren Anteil an den Verdiensten ihres Vaters als bisher vermutet. Auch Luise Gottsched, die Ehefrau des aufklärerischen Sprachforschers, arbeitete erheblich mit an den Schriften und Übersetzungen ihres Mannes. Und so fiktiv klingt alles auf einmal dann doch nicht mehr, oder? Angela Steidele schreibt die Geschichte der Aufklärung neu, und zwar aus Frauenperspektive und auf Grundlage einer profunden Kenntnis der Kunst und Kultur dieser Epoche. Dem Leipzig des 18. Jahrhunderts entlockt sie so immer wieder herrlich amüsante Anekdoten, etwa über einen furchtbar aufgeblasenen Jungdichter, der hessisch babbelt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, einen gewissen Goethe. Aufklärung von Angela Steidele empfehle ich als Geschenk für alle Chorsängerinnen und für Liebhaber des Generalbass-Zeitalters. Die werden nämlich Musik zwischen den Zeilen heraushören und ihre Lieblingskunstwerke nach diesem Roman in einem ganz neuen Licht sehen.
Meine Kollegin Miriam C. hat hinter dem 15. Türchen unseres Adventskalenders den Roman Aufklärung von Angela Steidele versteckt. Erschienen ist das Buch bei Surkamp, 603 Seiten kosten 25 Euro. Es gibt Klassiker, die schon lange welche sind. Johann Wolfgang von Goethe, Jane Austen, Sophokles. Es gibt neue Klassiker, Bücher aus jüngeren Zeiten, die ihren festen Platz im Literaturkanon erlangen. Die Werke des US-amerikanischen Autors James Baldwin zum Beispiel. Und dann gibt es jene Bücher, die mal Klassiker waren, die in der Schule gelesen wurden und bei denen man sich doch heute fragt, sind sie noch Teil des Literaturkanons? Denn genau wie neue Bücher zu Klassikern werden, passiert es, dass Werke aus dem Literaturkanon wieder herausfallen. 8 deutschsprachige Autorinnen und Autoren haben sich gefragt, was von dem Dichter Novalis in unserer Gegenwart bleibt. Die blaue Blume kennt man, aber was sonst? Der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Clemens Meyer hat einen der Beiträge im Band »Wovon man spricht, das hat man nicht« neue Texte zu Novalis geschrieben. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Clemens Meyer, wir erfahren in Ihrem Text »Novalis und Sie«, das ist eine bewegte Geschichte. Möchten Sie sich versuchen an einer Zusammenfassung, was bisher geschah?
Und das ist gar nicht so einfach, wie Sie es schon sagten. Ich bin relativ spät zu Novalis gekommen, war immer ein glühender Verehrer und Fan der Romantiker. Irgendwie hat Novalis da so eine Inselstellung gehabt, eine Sonderstellung, dass ich erst spät zu ihm gefunden habe. Und dann war ich aber umso mehr überwältigt und bin auch auf seinen Spuren bis Weißenfels und bis zu dem Schloss, wo er geboren ist, Hardenberg und so weiter, auch gereist. Ja.
Eine Sache, die mich besonders interessiert hat an Ihrem Text, Sie schreiben, dass Sie sich die Gruppe der Romantiker als Superhelden vorgestellt haben. Das müssen Sie erklären.
Naja, das ist natürlich so, du kriegst so eine Anfrage. Novalis, er hat jetzt Geburtstag. Und dann denkt man ja, wie kann man das machen? Das ist ja jemand, der unglaublich mit der Sprache arbeitet. Wie kann man das machen? Und ich guckte zu der Zeit gerade so, um mich von großer literarischer Betätigung wieder ein bisschen zu erden, Superheldenfilme, also so sinnlosen Marvel-Kram, Thor und Spider-Man und sowas. Und dann verfiel ich auf die Idee, dass man diese ganzen Romantiker ja auch wie Superhelden, wie eine, so eine Gruppe von Superhelden mit Superkräften, denn sie hatten die Superkräfte der Sprache. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen übers Knie zu brechen, weil ich ehrlich gesagt auch gelangweilt bin von so didaktischen Essays zum Thema. Das interessiert mich nicht mehr. Man muss heute, glaube ich, neue Wege finden, um diese alten Sachen, die Leute damit zu begeistern, vor allem auch die jungen Leute.
Einer der Grundsätze, nach denen Novalis sein Schreiben ausgerichtet hat, lautet ja, wir besitzen die Gabe, die Welt zu poetisieren. Welcher Superheldenkraft entspricht denn diese Gabe, die Gabe, die Welt zu poetisieren?
Wahrscheinlich braucht man heute, um das zu können, die Superheldenkraft von Superman. The Man of Steel hieß es früher. Also der aber solche Kräfte hatte, um alles zu machen, alles zu besiegen. Denn die Gabe, die Welt zu poetisieren, ist uns quasi in der heutigen Zeit fast abhanden gekommen. Also solche Leute wie Novalis, aber auch Heine und andere, die ich zitiere hier, die erscheinen uns wie gestrige. Die werden gar nicht mehr gesehen. Die waren aber in ihrer Zeit und in ihrer Welt, das ist ja trotzdem noch unsere Welt, tatsächlich Superhelden, die waren gefeiert. Und man verehrte sie, man zitierte sie, man raunte über sie, man sah sie gehen ihre Wege und sagte, das waren tolle Leute, die haben Poesie erschaffen und ich wünsche mir das zurück. Das wäre Superkraft, ja.
Wozu brauchen wir das heute, eine poetisierte Welt?
Eine Welt, wo die Sprache in permanenter Wandlung und Bewegung ist. Eine Welt, wo nur noch die Rohheit des Menschen. Ich neige manchmal zu sagen, was ist das für eine Welt? Es ist überall Krieg. Es ist, der Mensch ist dumm. Er ist dumm. Ja, er zerstört sich selbst und so weiter. Aber ich sag mal, solange es Leute gegeben hat und geben wird in der Geschichte der Menschheit, wie Goethe, Thomas Mann, aber eben auch Novalis, ja, Schiller und so weiter, dann ist die Hoffnung nicht verloren. Dann sehen wir, dass es noch was anderes gibt. Dann sehen wir, dass wir auch Lieder singen können und dass wir uns der Natur oder dem Universum zuwenden und unserer Vergänglichkeit gedenken können und sagen, aber dennoch Exe Homo. Ja.
Novalis steht im Zentrum Ihres Textes und doch ziehen Sie Linien von ihm aus ins 20. Jahrhundert, in die Literatur des 20. Jahrhunderts. In Ihrem Text geht es unter anderem um den Schriftsteller Wolfgang Hilbig, der 1941 in Thüringen geboren wurde. Wolfgang Hilbig steht als Lyriker stilistisch in direkter Linie des Novalis, lesen wir in Ihrem Text. Woran machen Sie das fest?
Na, an der Sprache. An Hilbigs Blick in die Schattenwelt. Zu sagen, wir schauen in eine jenseitige Welt, wir schauen in die Natur und wir extrahieren daraus eine Sprache, die wie aus einer jenseitigen Welt ist, die uns heute vielleicht alt oder im besten Sinne in Anführungszeichen romantisch vorkommt, aber dennoch bei Hilbig und auch schon bei Novalis in die Moderne zeigt. Also dieses permanente Sprachbergwerk, denn Novalis kommt ja auch aus dem Bergwerk.
Sie liefern in Ihrem Text Zitate von beiden, von Novalis und von Hilbig. Mögen Sie lesen?
Ja, gerne. Von Novalis ist dieses: Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft. Die Außenwelt ist die Schattenwelt. Sie wirft ihren Schatten in das Lichtreich. Jetzt scheint es uns freilich innerlich so dunkel, einsam, gestaltlos. Aber wie ganz anders wird es uns dünken, wenn diese Verfinsterung vorbei und der Schattenkörper hinweggerückt ist. Wir werden mehr genießen als je, denn unser Geist hat entbehrt. Das ist aus Blütenstaub.
Und Hilbig?
Ja, von Hilbig gibt es das Gedicht Novalis. Das ist eine Strophe. Ich ging von ihren Tischen voller Speisen hinaus und trank im Saal der Schatten, was Abend in den Garten warf mit matten Düften, denn ich sah die Nacht verweisen.
Sie schreiben ganz am Schluss Ihres Textes, die Wunde Novalis bleibt immer frisch und ist zu dicht am Herzen. Das ist ein erstaunlicher Satz. Was hat es damit auf sich?
Ja, er bezieht sich natürlich auf die Wunde Heine, die viel zitierte, die vernarbt ist schief. Das bezieht sich aber natürlich auch auf den Umgang der Deutschen mit der Person Heine, ja, und die Unerhörtheit auch des Juden Heine, wie er mit dem Deutschtum auch scherzhaft umging. Novalis wiederum ist was anderes. Also da geht's eher wirklich um, Heine hat übrigens gesagt, Novalis sei gar kein Romantiker. Er würde nicht zur romantischen Schule gehören. Er sah überall die Natur erblühen und die Wunder und die Zauberei. Novalis ist wie ein Bewohner einer Zauberwelt, einer Naturwelt, einer Zauberwelt, einer ganz ursprünglichen Welt, in der Mittelalter und Moderne miteinander verschmelzen, wo es im Prinzip um das Gefühl geht. Nicht umsonst hat Novalis ja auch die blaue Blume erschaffen. Er ist der Erschaffer des Mythos von der blauen Blume. Und die trägt er am Herzen vor allen Dingen.
Einer der 7 anderen Texte in diesem Band stammt von Jens Jessen. Er stellt sich und uns in seinem Text die Frage, wird Novalis noch gelesen? Wie lautet Ihre Antwort auf diese Frage?
Selbst wenn sie jetzt lauten würde, nein, ist die Aufforderung, lest Novalis. Und wenn er immer weniger gelesen wird, tut das nichts zur Sache. Denn in der Literatur sind wir in der einzigen Branche dieses verdammten, kaputtgehenden Planeten, wo es nicht um Quote geht, sondern wo irgendwann vielleicht jemand mal wieder ein Textfitzelchen von ihm entdecken wird und dann sagen wird, mein Gott, das hat aber Herz, da ist aber was drin, da wird uns aber was erzählt, das hat aber Sound. Und dann geht's wieder los von vorne. Dann geht der ganze Wahnsinn der Romantik wieder von vorne los. Und deswegen ist es meine Hoffnung, egal ob Novalis gelesen wird, das wird erhalten bleiben, solange man sprechen und lesen kann.
Clemens Meyer, ein flammendes Plädoyer. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier gewesen sind.
Danke, gerne.
Den Textband »Wovon man spricht, das hat man nicht«, neue Texte zu Novalis, hat das Literaturhaus Halle herausgegeben. Anlass ist der 250. Geburtstag von Novalis. Mitteldeutscher Verlag, 116 Seiten, 16 Euro. Die übrigen Texte stammen unter anderem von Greta Taubert, Katrin Schumacher und Karl-Heinz Ott. Hier im Programm folgt nach den Nachrichten die Sendung Forschung aktuell. Heute geht es unter anderem darum, welche Effekte die Legalisierung von Cannabis hat. Im Studio war Nora Karches.